Also wie beim Igel, genauso wie beim Eisbär, kann man da nicht einfach das sagen, wir haben es jetzt abgeschrieben. Von daher sind wir jeden Tag wieder da und arbeiten dran, dass es irgendwie weitergeht. Und ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele, wo man Erfolg hat.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtier-Team über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WWF Insider. Unser heutiges Thema lautet Klimakrise im Tierreich, von der Arktis bis in unsere heimischen Wälder. Mein Name ist Leonie Weltgen und zusammen mit meiner Kollegin Samantha Loog moderiere ich hier das Gespräch und stehe auch im Anschluss für Fragen unter leonie.weltgen@wwf.de zur Verfügung. Zu Gast sind heute Dr. Anne Berger. Sie ist Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, kurz IZW, sowie unsere WWF-Artenschutzexpertin Dr. Sibylle Klenzendorf. In unserem heutigen Gespräch werden wir die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise auf die Tierwelt in den unterschiedlichsten Lebensräumen anschauen und dabei von den eisigen Weiten der Arktis bis in unsere heimischen Wälder vordringen. Denn die Klimakrise ist eine globale Herausforderung, die nicht nur die exotische Natur weit weg betrifft, sondern auch unsere bekannten Ökosysteme hier vor Ort. Wir wollen über den Verlust von ganzen Lebensräumen sprechen, die Anpassungsfähigkeit der verschiedenen Tierarten auf die neue Situation und die Veränderung im Verhalten, sowie auch die zukünftigen Überlebenschancen von einigen Arten. So, dann starten wir jetzt mit unserem heutigen Gespräch. Guten Morgen, Sibylle, schön, dass du da bist. Kannst du dich einmal vorstellen und uns einen kurzen Einblick in deinen Arbeitsbereich geben, also was du beim WWF machst?
Ja, guten Morgen. Ja, ich bin schon seit 20 Jahren jetzt bei WWF dieses Jahr und habe mehrere Hüte schon aufgehabt, aber im Moment fokussiere ich mich auf Artenschutzwissenschaft und Monitoring. Und bei WWF Deutschland verwalte ich zum Beispiel auch die Eisbärpatenschaft, also arbeite mit meinen Netzwerkkolleginnen und Kollegen, wie wir Projekte planen in der Arktis zum Schutz der Tiere dort, zum Beispiel Eisbär, Walross etc. Aber ich arbeite auch sehr viel in anderen Regionen der Welt an Mensch-Tier-Konflikten, also zum Beispiel in Afrika mit Elefantenkonflikt oder auch in Deutschland hier. Also verschiedene Sachen über die Jahre. Genau. Aber heute konzentrieren wir uns von meiner Seite auf Arktis und ein bisschen Antarktis und die Klimafolgen dort für die Tiere.
Ja, sehr gut. Welche negativen Auswirkungen hat denn jetzt erstmal so ganz grob die Klimakrise auf die Eisbären?
Ja, die Klimakrise verändert den arktischen Lebensraum rasant. Wir verlieren jedes Jahr ungefähr 13% der Eisfläche für die Erwärmung, also damit Lebensraum für die Tiere. Und das hat natürlich ganz viele Konsequenzen für das ganze Ökosystem dort, weil das Eis, das Meereis, das schmilzt, ist so der Nährboden für das ganze System. Also ich sage immer, man muss sich das einfach umgedreht vorstellen. Der arktische Eisboden ist praktisch der Tropenwald umgekehrt. Ne? Da wachsen dann die Algen in den Eisbläschen und die wiederum werden dann von Krill und Fische und Robben und dieser ganze Lebensraum praktisch hängt vom arktischen Meereis ab und der schmilzt eben richtig schnell ab und damit verschwindet Lebensraum.
Braucht denn der Eisbär das Eis, also lebt er quasi nur auf Eis oder könnte der auch ausweichen?
Ja, der Hauptlebensraum ist das arktische Meereis und natürlich, weil die Robbe da eben auch lebt und das ist das Hauptnahrungsmittel des Eisbären, die Ringelrobbe, wie ich gerade gesagt habe, das hängt natürlich dieses ganze Ökosystem an diesem Eis. Der Eisberg war aber schon immer einen gewissen Zeitraum auch manchmal an Land und auch bestimmte Populationen von Eisbären haben auch zum Beispiel ihre Winterlager, also die Weibchen haben ihre Höhlen an Land in bestimmten Regionen der Arktis, aber der Großteil der Population bleibt wirklich die ganze Zeit auf dem Eis. Ja, und dadurch, dass das jetzt schmilzt, wird der Eisbär natürlich gezwungen, immer länger an Land auszuharren, bis es wieder zufriert dann im Winter.
Ja, das heißt, also du hast jetzt ja schon gesagt, dass einzelne Populationen oder weniger davon nicht wirklich die ganze Zeit auf dem Eis leben, aber hat sich jetzt das Verhalten von den Eisbären, die quasi auf dem Eis normalerweise leben, schon geändert?
Ja, also du hast eben jetzt Bären, die normalerweise so vielleicht 2, 3 Wochen früher an Land waren und auf Eis gewartet haben in bestimmten Regionen. Und mittlerweile ist es zum Beispiel jetzt in den südlichen Rändern, so Kanada, die Hudson Bay zum Beispiel, schon 4 bis 8 Wochen länger, dass Bären an Land sind. Und dadurch natürlich verändert sich das Verhalten. Also früher haben die oft in einem kleineren Gebiet gewartet. Jetzt sieht man, dass Bären manchmal hoch und runter am Land von der Hudson Bay auch wandern, also migrieren und nach Eis suchen auch. Und dadurch auch öfter natürlich in Kontakt mit Menschen kommen, weil auch in der Arktis die Leute, die dort leben, auch oft an den Küsten natürlich ihre Kommunen haben und dann Bären natürlich, wenn sie auf der Wanderschaft sind, da riecht was Interessantes oder sie suchen nach Futter auch dann in die Ortschaften kommen. Und das führt immer zu Konflikt. Mensch und Bär, wie wir ja wissen, auch hier in Europa kann das zu Konflikten führen und da natürlich auch, wenn ein großer 1000 Kilogramm schwerer Bär nach Futter sucht, ist das immer eine gefährliche Situation.
Ja, was kann man da machen oder was machen die Menschen vor Ort, wenn jetzt die Eisbären sich länger dort aufhalten? Gibt es da bestimmte Maßnahmen?
Ja, also wir arbeiten speziell mit vielen von den Kommunen zusammen, um sich auch umzustellen. Früher war es wirklich so, dass man sich nicht so jetzt kümmern musste, dass der Müll verschlossen ist oder auch Hundefutter. Viele haben ja da auch Schlittenhunde zum Beispiel, dass Hundefutter wirklich sicher gelagert wird in Containern oder viele haben jetzt auch schon zum Beispiel Elektrozäune um Futter, Container oder wir schauen auch in den Ortschaften, dass es keine Stellen gibt, wo sich Eisbären zum Beispiel verstecken können, also zwischen Häusern oder unter Häusern. Viele, also die meisten Häuser stehen ja auf Stelzen wegen Permafrost. Und da ist natürlich super unten drunter sich zu verkriechen, dass wir da zum Beispiel Zäune um die Häuser rummachen unten, dass da keine Versteckmöglichkeiten gibt und dann die Leute nicht überrascht werden, wenn sie aus dem Haus rauskommen und ein Bär unter der Treppe sitzt sozusagen. Oder auch, wir haben Eisbärpatrouillen in der Arktis, die dann zum Beispiel auch Kinder zur Schule begleiten. Gerade in den Wintermonaten, wenn es immer dunkel ist, bessere Lichtbeleuchtung in den Ortschaften. Also viele Sachen, die man tun muss und kann, um Konflikte zu vermeiden.
Ja, das ist natürlich erstmal gut, dass es da Möglichkeiten gibt, um die Menschen auch erstmal zu schützen. Aber wenn die Bären da natürlich dann nicht an Futter kommen, also sie sollen ja auch keinen Müll essen, aber was bedeutet das dann für die Tiere, wenn sie quasi an Land auch keine Nahrung finden?
Ja, es bedeutet Populationsrückgang. Also wir sehen jetzt gerade eben in diesen südlichen Regionen viel weniger Nachwuchs, dadurch, dass die Bären weniger auf Meereis sind und dann auch weniger Futter fangen können. Also die Robben, die können sie an Land nicht fangen. Und das ist wirklich die Hauptnahrungsquelle, weil sie fressen ja eigentlich fast nur das Fett von den Robben, ne? Und das gibt ihnen schnell Energie. Und wenn das wegfällt, also an Land sich von Gänseeiern oder hier und da mal vielleicht ein Walrusskadaver oder irgend sowas, das reicht einfach nicht für einen Eisbär. Und deswegen haben die dann oft weniger Junge, weil sie weniger fett sind. Und dann fallen eben ganze Nachwuchsketten dann aus. Und es ist also nicht so, dass wir jetzt hauptsächlich Eisbären sehen, die dann verhungern in der Arktis, sondern eher eben zu dünn sind und dann keinen Nachwuchs bekommen. Und dadurch gehen dann Populationen auch ganz schnell zurück. Also wir haben in den letzten 10 Jahren in der Hudson Bay in einer Population 40% an Tieren verloren von der Populationsgröße. Und das geht dann eben so, dass es dann so ein Plateau ist, dann stirbt die ältere Generation, kommt kein Nachwuchs und dann hast du ganz schnell einen Crash. Und so sehen wir das eben, dass das jetzt zurückgeht für die Populationen, die hauptsächlich an Land jetzt gebunden sind.
Ja, das ist natürlich dramatisch. Hast du Zahlen für uns, also dass man sich jetzt ungefähr vorstellen kann, wie viele Eisbären es überhaupt noch gibt?
Also man schätzt, dass es ungefähr 26.000 gibt. Also es gibt eine große Spanne zwischen 22.000 und 31 ist so die. Und der Grund dafür, für diese Ungenauigkeit ist, dass man in vielen Regionen gar keine Daten hat. Ne? Zum Beispiel die hohe Arktis oder auch viele Populationen, die in Russland leben, wissen wir nichts oder gar ganz wenig darüber. Auch logistisch gesehen ist es sehr, sehr schwierig in der hohen Arktis einfach eine Studie zu machen. Deswegen sind in bestimmten Regionen haben wir gute Zahlen und die werden dann eben extrapoliert, also ausgeweitet auf was man so weiß, wie der Rest vom Habitat aussieht und dann geschätzt. Aber genau, es gibt jetzt viele neue Techniken, wo wir, also zum Beispiel Satellitenmonitoring oder auch DNA aus Eisbärspuren zum Beispiel und solche Sachen. Also da hoffen wir, dass in den nächsten Jahren die Schätzungen besser werden. Aber das ist so ein Wettlauf mit der Zeit. Also im Moment geht es wirklich in manchen Gebieten sehr schnell nach unten und wir haben wenig Daten. Also deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns da ein besseres Wissen auch verschaffen mit verschiedenen Methoden.
Neben dem Wissen ist natürlich auch die Frage, wie man dann die Eisbären quasi erhalten kann. Also gibt es da überhaupt für uns Menschen eine Möglichkeit? Weil vermutlich können wir das jetzt ja nicht mehr aufhalten, dass das Eis immer weiter schmilzt.
Ja, also das Einzige, was wir tun können, wirklich ist ja, wie wir immer sagen, die Klimakrise stoppen und umkehren. Also man ist jetzt noch in einem Bereich, wo wir wissen, dass es ganz stark zurückgehen wird, die Population. Aber im Moment, wenn wir es um die 2 Grad erhalten könnten, gibt es in bestimmten Regionen der Arktis dann wahrscheinlich kleine Populationen, die überleben könnten und von da dann wieder sich ausbreiten, wenn es irgendwann sich mal stabilisiert. Das haben wir ja auch über die Tausende von Jahren schon öfter gehabt, dass es Fluktuationen gibt von Eis, von Erwärmung und dann auch wahrscheinlich von Eisbären. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass es immer wieder mal Rückgänge gab, aber eben keine Auslöschung der ganzen Population. Aber wenn wir weit über 2 Grad rausgehen, ja, dann heißt das für Eisbär auf jeden Fall und für viele andere arktische Arten, die ans Eis gebunden sind, würden die nicht überleben.
Ja, über die anderen Arten wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen sprechen. Aber habe ich das richtig verstanden, dass du quasi Hoffnung hast, dass es dann vielleicht Populationen gibt, die dann so leben können, auch wenn jetzt das Eis weg ist, dass sie irgendwie noch sich erhalten können?
Ja, wie gesagt, wenn wir das schaffen, um die 2 Grad das zu stabilisieren, dann ja. Wir sehen auch schon bestimmte Anpassungen. Also zum Beispiel hat man in der Population in Grönland gesehen, dass die sich jetzt sehr auf die Fjorde von den Gletschern spezialisieren, weil draußen das Eis vor der Küste ist, das ganze Jahr weg. Aber in den Gletscherfjorden gibt es eben noch Eisschollen und eben auch Robben, dass man da so eine bestimmte Anpassung von kleinen Populationen, aber es gibt natürlich dann nicht genug solche Gebiete, wo dann große Populationen überleben können. Aber gerade im hohen Norden von Kanada und Grönland denkt man eben, dass das Eis sich am längsten halten wird und da hoffentlich dann auch kleinere Populationen von Eisbären und dem ganzen arktischen Ökosystem eigentlich. Aber wir müssen dranbleiben. Jedes Zehntel Grad zählt. Ne? Also das ist wirklich, wirklich so. Also dass wir sagen, wir brauchen jetzt nicht die Hände hochschmeißen und sagen, es ist eh alles zu spät, sondern wir müssen wirklich um jedes Zehntel Grad kämpfen und dafür eben auch für hoffen, dass dann die Art überlebt und das Ökosystem in der Arktis.
Ja, um ein bisschen positiv noch aus der Eisbär-Thematik auszusteigen, hast du ein persönliches Erlebnis für uns? Hast du schon mal mit einem Eisbären irgendwie zu tun gehabt oder kannst du uns beschreiben, was das so für Tiere nochmal sind?
Ja, also ich habe schon öfters Eisbären getroffen sozusagen, immer Gott sei Dank im sicheren, entweder auf einem Schneemobil, wo ich einen guten Abstand halten konnte oder in einem ins bestimmten Gefährten, zum Beispiel in der Hudson Bay hat man sich ja spezialisiert, die dann auch sicher beobachten zu können. Und das ist schon ein Ereignis, also gerade vom Schneemobil, dass man mal eins auch sieht, wie groß diese Tiere sind. Ne? Auf allen Vieren hat er so eine Schulterhöhe von 1,60 und die die sind auch verspielt. Also ich habe die dann beobachten können. Es war eine Mutter mit ihren 2-jährigen Jungen und die, ja, wie man das in den Dokumentationsfilmen so sieht, die raufen miteinander, die testen ihre Kräfte. Die arme Mutter wird immer wieder mal gestupst, und dass sie mitspielen soll. Also das ist schon ein Tier, wo man sieht, das hat sehr viel Intelligenz, auch Sozialverhalten. Und es motiviert mich dann immer wieder zu sagen, ja, wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen vor Ort gut leben können mit diesen Tieren und wir sie nicht verlieren. Also diese Diversität, die es auch im Eis gibt, das fasziniert mich immer wieder, ne? Wie solche Riesentiere dann, wo man denkt, da ist ja gar nichts, aber es ist eben doch, dass diese Arktis so viel produziert, dass solche Tiere da überleben können. Das ist toll.
Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Das ist wirklich, ja, beeindruckend. Du hattest ja schon erwähnt, dass es auch andere Arten gibt, die gerade auch in der Arktis von der Klimakrise stark betroffen sind. Magst du da nochmal drauf eingehen oder bestimmte Arten vielleicht auch hervorheben?
Ja, also was ich immer wieder auch, wie die sich anpassen an dieses Eis. Ne? Zum Beispiel finde ich es faszinierend, zum Beispiel die Lemminge in der Arktis. Die sind darauf angewiesen, Tunnel im Schnee zu graben. Also die leben praktisch, wenn es so kalt ist und draußen Wind, und unter Schneetunneln und ziehen da auch ihre Jungen auf. Und das ist so isolierende Schneeschicht sozusagen. Ne? Und was da natürlich verheerend ist, wenn jetzt die Klimakrise kommt, ist es, dass es in der Arktis regnet. Dann wird der fluffige Schnee eben nicht mehr zur Isolation, sondern sackt zusammen, wird zu einer schweren Eisschicht. Und das Tunnelsystem, das, so wie man es vielleicht bei Mäusen so kennt, wann in Erde ist eben da ein Schnee und das kollabiert dann. Und das ist eben so eine andere Sache, wie sich die Tiere da anpassen, also in dieser Kälte zu leben und wie schnell der Klimawandel das dann eben verändert und auch verheerende Folgen haben kann. Die andere Sache, Walrosse finde ich auch, trifft man jetzt immer öfter in Küstennähe, aber einfach diese Tiere, die wiegen eine Tonne, ne, aber sind auch sehr, sehr wendig. Und wie vorsichtig die mit ihren Jungen umgehen auf den Eisschollen und so weiter und denen helfen zum Beispiel rauszukommen aus dem Wasser. Also das finde ich immer wieder toll, das zu beobachten. Nur so als kleiner Einblick. Wir können dann später noch, ne, wenn wir Zeit haben, näher eingehen in verschiedene andere Arten.
Ja, also ich fand das jetzt auch spannend, dass es sozusagen nicht nur irgendwie große Raubtiere wie zum Beispiel den Eisbären betrifft, sondern dass wirklich einfach diverse Tierarten davon direkt betroffen sind.
Eine Story ganz kurz noch, wie sich das System jetzt komplett verändert auch ist. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von einer Partnerorganisation in Alaska und die haben jetzt seit das erste Mal auch gesehen, dass ein Orca, also ein Killerwal, ein Eisbär und seine Jungen im Wasser getötet hat. Also das ist auch ganz neu. Das ist eine Inuit-Kommune und die haben auch gesagt, also das haben sie eigentlich noch nie gesehen, dass Killerwale so weit hoch in die Arktis jetzt gekommen sind und dann Eisbären angegriffen haben. Also da wird sich auch in den nächsten Jahren rapide einiges verändern an diesem Ökosystem. Und da müssen wir auch echt dranbleiben, das zu erforschen auch oder und weiter zu beobachten mit den lokalen Leuten, wie sich das auch für sie auswirkt, ne, mit ihren Fischbeständen und weil viele also fast alle Kommunen in der Arktis sind auch Subsistenzkommunen, ne, die wirklich von der Jagd noch leben und das verändert sich auch alles sehr schnell für die.
Ja, vielen Dank, Sibylle, erstmal. Wir können ja gucken, ob wir nachher noch Zeit haben, um auf noch weitere Arten einzugehen, weil das natürlich sehr spannend ist, gerade weil die Veränderungen auch jetzt mittlerweile schon so extrem sind. Wir wollen uns jetzt ja auch nochmal in Europa umgucken, quasi wie es bei unseren heimischen Tierarten vor Ort aussieht. Auf den ersten Blick würde ich natürlich sagen, jetzt diese Beispiele aus der Arktis, die sind wirklich schon gut sichtbar und das kann jeder nachvollziehen. Mal schauen, wie das jetzt hier bei uns in Europa aussieht. Zu Gast haben wir ja Anne Berger. Herzlich willkommen natürlich auch erstmal an dich. Kannst du dich auch einmal vorstellen, woran du arbeitest und ja, was so deine Arbeitsbereiche sind? Uns da so einen Einblick geben.
Ja, ich bin Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, arbeite da schon seit bald 30 Jahren. Meine Spezialisierung sind eigentlich die Besenderung von Tieren. Verschiedene Tierarten ist auch immer jedes Mal ein Erlebnis für mich, weil sich bei jeder Tierart eine neue Welt eröffnet. Und ja, und die Analyse der Aktivitätsdaten bei diesen Tieren. Und das hat mich auch nach Schweden gebracht, wo ich 2 Jahre gearbeitet habe in der Elch-Gruppe sozusagen, die heißt Moose Movement. Die haben sich also viel mit Elch-Bewegungen beschäftigt. Und ja, zu der Bärenforschungsgruppe in Skandinavien bis hin, also es waren so die größten Tiere, die ich untersucht habe, bis hin jetzt zu den kleinsten Tieren. Das sind die Igel, wo ich ein Projekt habe seit mehreren Jahren hier und die Lebensweise der Igel in Großstädten, also in Berlin, untersuche.
Ja, ja, vielen Dank. Welche Tierarten würdest du denn jetzt selber sagen, sind aus deiner Arbeitswelt quasi dir bekannt, die jetzt unter dem Klimawandel besonders leiden oder wo man schon wirklich Effekte sieht oder Veränderungen?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Es gab mal eine Metastudie, die hat viele Untersuchungen zusammengenommen, die mindestens 20 Jahre Daten hergeben. Weil solche Klimaeffekte, die kann man ja jetzt nicht von jetzt auf nachher gleich mal sehen. Das sind ja langfristige Messungen, die also über mehrere Dekaden gehen. Und Metastudie heißt ja immer, dass man da also Großtiere nimmt, kleine Tiere aus verschiedenen Habitaten und dergleichen. Und die hat erstaunlicherweise gebracht, dass die kleinen Tiere wesentlich empfindlicher auf Klimaveränderungen reagieren, weil die oft gar nicht so Fettreserven aufbauen können. Die leben auch nicht so lang. Also kleine, kurzlebige Tiere, die reagieren da immer viel heftiger. Haben aber das Potenzial, dass wenn sich die Bedingungen wieder verbessern, dass die sich dann natürlich auch wieder besser regenerieren können, weil die einfach ja eine schnellere Generationsfolge haben. Und die großen langlebigen Tiere, die haben es einfacher, die können auch ja langfristiger darauf reagieren auf Änderungen. Die können zum Teil auch abwandern. Das ist ja eine große Strategie, haben wir ja auch über die Evolution hingesehen, dass es große Wanderbewegungen gibt, dann in Gebiete, wo es einfach mal kühler ist. Ja, die haben es da etwas einfacher. Und dann gab es auch noch mal eine Studie, eine Metastudie, dass aber trotzdem, trotz der Anpassungsmöglichkeiten bei den Tieren, die Klimaerwärmung leider doch schneller ist als die Verhaltens- oder auch physiologischen Änderungen der Tiere. Also wir müssen auf jeden Fall was tun.
Ja, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, dass große Tiere quasi weggehen können, aber sich nicht so gut anpassen können und kleine Tiere halt da bleiben müssen, aber sich besser anpassen können. Also jetzt vereinfacht, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal nochmal genauer den Elch erstmal an, weil wir als WWF zum Beispiel auch versuchen, den Elch wieder zurück nach Deutschland zu holen. Also der hat früher hier bei uns in Deutschland gelebt, ist quasi eine heimische Art und kommt teilweise wieder zurück. Deshalb ist das für uns eine spannende Tierart. Du hattest ja schon gesagt, dass du in Schweden mit dem Elch gearbeitet hast. Kannst du sagen, ob der Elch von der Klimakrise betroffen ist oder ob es da schon irgendwelche Studien gibt, dass sich da was verändert hat?
Ja, die gibt es und er ist auch betroffen. Man hatte noch so vor 10, 20 Jahren angenommen, dass die Elche sogar immer dicker werden, weil die Winter ja immer kürzer und milder werden und der Elch sozusagen mehr zu fressen hat. Das hat sich mittlerweile aber relativiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese alten Studien, die belegten, dass die Elche immer dicker werden, sich wirklich so bewahrheitet haben. Aber was sich bewahrheitet hat, und das sind auch Studien über 20, 30 Jahre hinweg, ist, dass die Elche weniger Kälber bekommen und dass die Kälber in den letzten 20 Jahren auch 10 Kilo leichter geworden sind. Das hat damit zu tun, dass das Futter für die Elche im Frühling und im Sommer nicht mehr so hochqualitativ ist, dass es halt trocken ist und sie gar nicht mehr die Nährstoffe bekommen. Die Muttermilch ist auch nicht mehr so energiereich. Und außerdem hat sich auch das Alter verschoben, in dem die Elchmütter ihr erstes Kalb bekommen. Früher hat so eine Elchmutter so im Alter von 2,5 Jahren ihr erstes Kalb bekommen. Jetzt sind sie manchmal 4, 5 Jahre alt. Und das ist also auch wissenschaftlich belegt. Und das heißt auch, dass die Elchpopulationen, also die Zahlen, zurückgehen, insbesondere auch nach sehr trockenen und heißen Frühling- und Sommermonaten. Und auch die Elch-Management-Leute haben da ein bisschen nachgerüstet und sagen, also wir müssen unsere Jagd anpassen. Der Elch ist also bei Weitem nicht bedroht auszusterben, gerade in Skandinavien. Es gibt da immer noch so 300.000, 400.000 Elche. Und gerade die Elchjagd ist ja auch ein großes Kulturgut in Skandinavien, wie alle wissen. Und da wird also jetzt nach Lösungen gesucht, die Elchjagd anzupassen, dass also die Elchmütter auch älter werden dürfen, dass es gerade nach heißen Frühling- und Sommermonaten auch gar nicht mehr so intensiv bejagt wird und auch, dass klimaresistentere Vegetation angeschafft wird, also mehr nachgepflanzt wird und vor allen Dingen, dass die Feuchtgebiete mehr geschützt werden. Es ist also auch schon vorher so, auch vor der Klimaerwärmung, der Elch ist ein Tier, was sich an die kälteren Regionen angepasst hat. Der fängt also eigentlich schon an bei 15 Grad im Sommer an zu schwitzen, wenn er es denn könnte, und muss also Thermoregulation betreiben und also einen Energieaufwand da reinlegen, damit er seine Körpertemperatur halten kann. 15 Grad, wissen wir alle, ist schneller erreicht in den heutigen Sommern. Also auch an ganz normalen Sommertagen hat er also zu tun, sich abzukühlen. Und das macht er meistens in solchen Feuchtgebieten. Der geht dann also in die Sümpfe und legt sich dann da ins Wasser und kühlt die langen Beine. Und solche Regionen müssen dann auch einfach geschützt sein, dass er da also runterkühlen kann.
Ja, das sind ja schon ganz schön viele Verhaltensänderungen auch, die man da beobachten kann. Ist es denn auch so, dass du hattest ja gesagt, dass große Tiere eher weggehen können, dass dann jetzt die Elche quasi immer weiter in den Norden ziehen? Oder in Anführungszeichen merken die das gar nicht und haken quasi dann aus?
Na, Skandinavien ist ja mehr oder weniger flächendeckend mit Elchen bevölkert. Man hat aber auch in der Studie festgestellt mit den Kälbern, dass diese Auswirkungen besonders im Süden vorkommen. Und im Norden, Elche in Nordschweden, die betrifft das gar nicht so sehr. Da waren die Auswirkungen gar nicht so sehr zu sehen. Und man nimmt auch an, dass Südskandinavien wahrscheinlich auch demnächst vielleicht sogar elchfrei sein wird, also dass es immer weniger Elche geben wird. Also da ist schon eindeutig zu sehen, dass es den Norden nicht so stark betrifft und den Süden schon sehr stark. Das heißt jetzt nicht, dass die Elche dort wegwandern, sondern es werden einfach immer weniger, wenn immer mehr weniger Nachwuchs kommt. Und in Amerika gibt es auch sehr stark sinkende Zahlen. Da kommt noch ein anderer Faktor dazu und das sind Zecken. Durch die also immer wärmeren Winter überleben dort also auch die Zecken wesentlich besser. Und da gab es dann einzelne Fälle, wo also wirklich Hunderttausende an Zecken an unserem Elch hängen und die sich dann auch anfangen, während des Winters ihre Haut aufzukratzen. Dazu gibt es dann auch noch Fadenwürmer, Hirnfadenwürmer und Leberegel. Also die Parasitenlast, die steigt immens, gerade in solchen wärmeren Gegenden. Und da haben in einigen Regionen Nordamerikas also auch schon die Elchpopulation drastisch abgenommen, so dass vermutet wird, dass die da auch, wenn da nichts getan wird, mehr oder weniger sich dem Aussterben nähern.
Okay, ja, das ist natürlich auch unschön. Aber das hat man quasi jetzt hier in Europa noch nicht untersucht, oder ist das hier noch nicht so der Fall mit den Zecken und Parasiten?
Mit den Zecken ist meines Wissens noch nicht so vorgekommen. Also das ist schon speziell dort in Nordamerika.
Okay. Was mich noch interessiert hätte, du hattest ja gesagt, dass die Elchjungtiere leichter auf die Welt kommen. Kannst du noch mal sagen, wie schwer die überhaupt sind, dass man das so einschätzen kann, wie viel das quasi von deren Körpergewicht dann ist?
Hängt auch ein bisschen von der Region ab. In Südschweden habe ich gehört, dass die Elchkälber da jetzt so um die 60 Kilo wiegen. Früher waren es halt 70. Und im Nordschweden sind es jetzt so 50, 55 Kilo. Wiegt also ein so ein Kalb allein.
Ist schon ordentlich. Aber naja, die 10 Kilo, ja, die
so
sind dann
ja
auch.
Normaler Elch, so eine Elchmutter, die wiegt also 350 Kilo, nichts im Vergleich zu dem Eisbären. 350 Kilo und so ein Elchbulle 450 Kilo. Ja, und das Geweih noch dazu. Also ist schon ordentlich ein großes Tier.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon angedeutet oder gesagt, dass wir irgendwie auch als WWF hoffen oder auch daran arbeiten, dass die Elche nach Deutschland kommen. Aber hier ist es ja wahrscheinlich dann noch wärmer eigentlich als jetzt in Südschweden, wobei ich das jetzt auch nicht genau weiß. Hast du da eine Einschätzung zu, was du sagen würdest, macht das oder ist es quasi realistisch, dass der Elch sich hier in den klimatischen Bedingungen wohlfühlen wird oder ist das quasi schon... Also wenn sich das jetzt so weiterentwickelt mit dem Klima, kritisch, weil es einfach zu warm wird.
Na, was der Elch braucht, sind geeignete Habitate. Und wie ich schon sagte, er braucht Feuchtgebiete, in denen er sich dann auch in warmen Sommertagen abkühlen kann. Und die Elche, die hier vorkommen, die kommen ja meines Wissens aus Polen rübergewandert. Und die südlichste Grenze des Elchvorkommens hier in Europa, die ist in der Slowakei. Also auch in der Slowakei wurden einzelne Elch-Individuen nachgewiesen, die da auch schon seit Jahrzehnten leben und auch ganz gut sich ja beweisen. Also wir haben auch Nachkommen und dergleichen. Und das sind schon die südlichsten Vorkommen. Aber die sind natürlich lokal sehr begrenzt, breiten sich jetzt auch nicht größer aus. Aber sie brauchen eben geeignete Nahrung, eine Nahrungsgrundlage. Das sind vor allen Dingen auch Weichhölzer und vor allen Dingen viel Blätter. Das sind ja große Tiere, brauchen viel Nahrung. Und eben solche, ja, abkühlenden Feuchtgebiete. Ja, und dazu kommen dann natürlich noch viele andere Gefahren. Ich sage auch immer, wenn es jetzt nur die Klimaerwärmung wäre, dann ginge es ja doch vielen Arten immer noch recht gut. Man könnte ja abwandern oder in Gebiete ziehen, wo es dann doch kühler ist und dergleichen. Aber es kommen ja noch jede Menge andere Gefahren dazu, also Habitatverlust und Autoverkehr, Zerschneidung, Landschaftszerschneidung und, und. Das sind ja alles Sachen, die den Tieren da auch zu schaffen machen.
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass natürlich der Lebensraum erstmal überhaupt vorhanden sein muss. Und wenn der auch in Deutschland hier entsprechend ist, dass sich dann Elche auch erstmal hier wohlfühlen können. Ich fand noch das Parasitenthema interessant. Sibylle, kannst du da auch was zu sagen? Ist das in der Arktis auch der Fall, wenn es wärmer ist, dass da mehr Parasiten sind? Oder ist es immer noch so kalt, dass sich da eigentlich nichts ausbreitet? Oder?
Ja, wir haben ja natürlich in bestimmten Regionen auch, also Rentiere etc. Und das ist bei denen ähnlich. Also mit Fliegenbefall und so weiter ist es auch, dass die unheimlich belästigt auch werden von Fliegen und auch blutsaugende Tiere, die dann wirklich extrem die auch die Kälber angreifen. Also das ist schon so, dass es die auch belastet. Eins, was ich noch kurz, ist mir eingefallen, als wir Anne erzählt hat mit Abwanderung und so weiter, was natürlich in der Arktis schwierig ist für viele Tiere. Ne? Da gibt's nichts Kälteres, wo sie hingehen können. Und ich bekomme auch oft immer die Frage, ja, Eisbär an Land und Anpassung und da kam er ja her und so. Und da wollte ich noch mal kurz vielleicht auch mal sagen, dass es natürlich schwierig ist, weil an Land leben ja schon andere Tiere in der Arktis. Ne? Also zum Beispiel der Braunbär ist für den Eisbär, obwohl er meistens etwas kleiner ist, der ist viel aggressiver. Und wir sehen also, dass der Braunbär oft, wenn jetzt zum Beispiel ein Walkadaver am Strand liegt, dann vertreiben die Braunbären die Eisbären davon. Also die sind auch besser angepasst, an Land zu leben natürlich. Die haben längere Krallen, die haben viel stärker hier die Entwicklung der Brustmuskulatur, um zu graben. Der Kopf ist natürlich ganz anders. Beim Eisbär ist es ja extra so angepasst, so länglich die Schnauze, dass er in ein Atemloch von der Robbe reinpasst. Und von daher hat er eigentlich im Vergleich mit dem Braunbär keine Chance, an Land zu leben. Und die Braunbären sind auch jetzt immer öfter, gehen eben auch Richtung Norden, weil es da kühler ist, genau was Anne beschrieben hat. Und dann kommt es da wirklich, da gibt es dann nichts für den Eisbären. Und das haben wir auch in den Alpen mit vielen, also gerade in den alpinen Bereichen, die in den oberen alpinen Gegenden, da kann man eben nirgends abwandern. Ne? Also für diese Arten ist es sehr schwierig, dann irgendwo anders hinzugehen und sich anzupassen, weil eben in den anderen Nischen dann schon andere Tiere sind, die besser angepasst sind. Genau, das wollte ich nochmal kurz einbringen, weil das eben viele sagen, ja, oder können wir einfach, die andere Frage, die ich immer bekomme, können wir zum Beispiel Plattformen aufbauen in der Arktis für den Eisbären? Ja, es geht ja nicht nur um die, dass sie da drauf stehen können und zu jagen, sondern wie wir vorhin auch, also wo ich gesagt habe, ist ja dieses Eis ist ja eben der Boden für das Ökosystem. Also ist das eigentlich auch dann keine Lösung, sowas zu machen?
Ja, ist auch nochmal ein spannender Aspekt. Ja, mit der Plattform habe ich auch gedacht, weil es gibt ja häufig dann diese Bilder, diese dramatischen Bilder, wo quasi ein Eisbär auf so einer Scholle ist und dann irgendwie ertrinkt oder stirbt. Und dann denkt man natürlich, dass man einfach nur eine Plattform bräuchte, um ihn irgendwie zu retten. Ja,
ja, das ist aber auch nochmal, also das ist oft, dieses Bild ist natürlich, wird sehr gerne für die Klimakrise zu zeigen und auch im Marketing oder was weiß ich, das wird oft benutzt, aber wie ich auch vorhin gesagt habe, ist das wirklich nicht, was der Hauptfaktor ist in der Arktis, dieses, sondern eben dieses graduell immer weniger Nachwuchs oder gar kein Nachwuchs. Ne? Und das ist auch, sehen wir jetzt auch bei anderen in den Nachrichten, haben ja vielleicht viele auch gehört, mit diesem Populationskollaps von den Kaiserpinguinen in der Antarktis. Und das ist genau dieses Thema, ne? Da ist in der Bellingshausensee, das ist so, wo auch viele, wenn sie in die Arktis, Antarktis fahren, fahren sie dahin zum Beobachten. Und das ist eine Region, wo sich auch dieses das Eis komplett verändert, ganz ganz schnell. Und in dieser Gegend ist letztes Jahr oder dieses Jahr 4 von 5 Kolonien haben überhaupt keinen Nachwuchs, weil das Eis so schnell abgeschmolzen ist, dass die Küken noch gar nicht dieses Gefiederwechsel hatten für das wasserdichte Gefieder. Und dann ist klar, dann können die nicht überleben und haben null Nachwuchs. Und das ist eben dann dieser Crash für keine Nachkommen. Also dieses Verhungern ist immer so, wird dargestellt in den Medien, dass das der Effekt ist. Ist aber eher dann so, dass es halt, ja, dass die nächste Generation fehlt.
Ja, auf jeden Fall wirklich dramatisch. Gerade bei den Kaiserpinguinen, da haben wir ja wahrscheinlich alle vor 20 Jahren diese tolle Doku geguckt, wo man sieht, wie mühsam die ihre Jungen aufziehen mit dem ganzen Elend und dem Schneesturm. Und dann, wenn das dann am Ende nicht klappt, das ist natürlich, also es ist immer schlimm und dramatisch, aber das kann man natürlich auch nochmal sehr gut mitfühlen. Ja, nochmal zurück nach Europa, wo es vielleicht noch nicht ganz so dramatisch ist. Da bin ich ganz sentimental geworden hier. Also die Igel. Ich würde gerne nochmal über Igel sprechen. Die sind ja auch kleiner. Ich habe zum Beispiel auch früher im Tierschutz viel mit Igeln gearbeitet. Und ich weiß noch, dass die im Winter dann häufig wach waren oder dann so Hautkrankheiten haben, teilweise ganz nackt waren. Anne, hat das auch schon mit der Veränderung des Klimas zu tun? Oder sind es andere Gründe, warum die Igel aktuell auch so leiden?
Ja, dazu nochmal, wenn es nur die Klimaerwärmung wäre, dann würde das den Igel jetzt nicht an irgendwelche Grenzen bringen. Der Igel ist eines der ältesten Säugetiere auf der Welt, die wir haben. Also seine Geschichte geht bald 50 Millionen Jahre zurück und da waren einige Eiszeiten und Klimaschwankungen dazwischen. Und das hat er alles überlebt und zwar mit seiner jetzigen Lebensweise. Und er ist da Insektenfresser und klar gab es da große Gebiete, wo er halt keine Nahrung finden konnte, aber er hat es irgendwie immer geschafft. Aber er ist Winterschläfer, wie du schon sagtest. Und dieser Winterschlaf ist physiologisch sowieso ein absolut tolles Phänomen, weil der ist ja nun dazu da, um solche Nahrungsengpässe wie den Winter, wo es keine Insekten gibt, die er ansonsten frisst, oder Bodenlebewesen wie Regenwürmer, Käfer, Käferlarven und sowas. Davon lebt er halt, ne? Die gibt es im Winter nicht. Und dann ist er halt zum Winterschläfer geworden. Und im Winterschlaf spart er also Energie, indem er möglichst seinen Stoffwechsel auf Null runterfährt. Und der kann bis zu 4 Grad runterfahren. Also das ist auch schon ordentlich kühlschrankkalt. Aber er hat das Problem, er muss immer einen Tick wärmer sein als die Außenumgebung. Und auch das Heizen, das weiß jeder, das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie. Und wenn man da schöne, knackige, kalte Winter hat, die auch schön langanhaltend sind, dann ist das eigentlich ideal für so einen Winterschläfer, weil er dann die ganze Zeit schön auf seiner Minimaltemperatur ausruhen kann und wenig Energie verbraucht und dann am Ende einmal hochheizt. Und das kostet halt wenig Energie. Und die Energie, die muss er sich halt vor dem Winter auch anfressen. Also er frisst und trinkt während der ganzen Zeit nichts. Und auch wenn er rausgeht, ja, er findet ja nichts. Jetzt mit diesen Wintern, die wir jetzt haben, die sind also einerseits deutlich wärmer, oder wir hatten es ja jetzt gerade gesehen, die schwanken halt stark. Dann ist es mal eine Woche sehr kalt und dann ist es mal wieder eine Woche sehr warm. Und da muss er sich halt ständig anpassen und ständig hoch und runter heizen. Und das kostet so viel Energie, dass die also dann noch entkräfteter aus dem Winterschlaf kommen. Also normalerweise haben die am Ende des Winterschlafs nur 30% ihres Körpergewichts. Kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel das ist. Ja, für einen selbst. Und da sieht man dann auch immer so die 200, 300 Gramm Igel im Frühjahr, wo die Leute mir mal sagen, oh, ich habe einen Jungigel entdeckt. Stimmt nicht, das sind die Igel, die aus dem Winterschlaf kommen. Die sehen eben wirklich so klein und abgemagert aus und müssen sich dann erst wieder was ranfressen. Ne? Also Klimaerwärmung mit diesen ganzen Wetterkapriolen macht den natürlich stark zu schaffen. Aber dazu ist auch zu sagen, der Igel ist ein Kleinsäuger. Der kann bis zu 10 Jungen im Jahr bekommen, 2 bis 10 Junge, aber die Hälfte dieser Jungtiere überlebt auch normalerweise, ja, also auch schon vor Klimakatastrophe und vor dem Menschen, überlebt die Hälfte dieser Jungen das zweite Lebensjahr nicht oder das erste Lebensjahr. Also die sterben alle im ersten Jahr. Und das heißt, in guten Igeljahren, bei guten harten Winter und gute Ernährung, dann kriegt so eine Igelmutter 10 Junge und davon überleben 4 und dann gehen die Populationen nach oben. Und in schlechten Igeljahren kriegt sie 2 Junge und keins überlebt. Und es ist halt zunehmend, wie bei den anderen Tieren auch schon beschrieben, so, dass es immer weniger Jungtiere gibt, weil es immer weniger Nahrung gibt und dass die ja auch immer mehr Schwierigkeiten haben, über den Winter zu kommen, dass es immer weniger werden. Dazu kommt im Sommer, die heißen, trockenen Sommer, der Boden ist so hart, dass der Igel eigentlich gar keine Regenwürmer und Bodenlebewesen mehr jagen kann. Ja, der braucht ja dazu auch so einen weichen Boden, wo er also mit seiner Nase reinstupst. Der hat so ein ganz spezielles Jagdverhalten, der Igel. Das ist sehr lustig. Also der hat ein ungeheuer gutes Gehör und einen sehr guten Geruch. Der riecht ja seine Nahrung unter der Erde, kann ich ja nicht sehen. Und dann stößt er so Löcher in die Erde und fängt da die Regenwürmer. Es gibt ja auch keinen Regenwurm, der da hier schreit, ja, und ja, friss mich, sondern die müssen ja auch gejagt werden. Und wenn das so ein harter, trockener Boden ist, dann ist das eigentlich für den Igel auch unmöglich, da Nahrung zu bekommen.
Nochmal zurück zum Winterschlaf. Da kann man, also wenn man einmal aufgewacht ist, kann man dann wieder einschlafen? Oder das?
Ja, das kann man schon, ne? Das Problem ist halt nur, auch wenn da jetzt mal eine Woche sehr warm ist im Sommer, dann sind ja nicht gleich alle Insekten wieder da oder die Käferlarven. Also er findet ja keine Nahrung. Und wie gesagt, er hat das ganze System einmal wieder hochgeheizt auf Betriebstemperatur, wie man so schön sagt, ja. Und dann schläft er danach wieder ein, heizt wieder runter und das kostet alles unendlich viel Energie.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, machen Eisbären auch Winterschlaf, oder habe ich das falsch in Erinnerung, Sibylle?
Das ist falsch.
Okay. Ich habe irgendwie so eine Höhlenbild. Und dann kommt sie mit ihrem Baby.
Nein. Genau. Also ja. Nur die Eisbärenweibchen machen eine Winterruhe, und das auch nur, weil sie eben Junge gebären. Und die graben sich dann wirklich eine Höhle, wie gesagt, auch schön isoliert, schön warm, und kriegen da ihre Jungen. Die sind ja winzig im Vergleich jetzt zu diesen, ne, die kommen da raus, fast nackt, blind und so. Also das ist schon, und die wachsen ja so dermaßen schnell. Also ich habe früher an Schwarzbären in Virginia gearbeitet und habe da wirklich auch die Bären im Winterlager dann besendet, und also die kommen da raus, sehen aus wie so ein kleines Butterding, ne? Also so 200 Gramm oder so, und das ist dann im Januar, und im April wiegen die 6 Kilo. Also das ist Wahnsinn, wie schnell die wachsen. Das ist eben von dieser fetten Milch, und bei Eisbären ist es ähnlich. Aber bei den anderen Bären ist es dann auch so ähnlich wie beim Igel, dass die Winterruhe machen, weil es nichts zu fressen gibt dann, ne? Also was sie suchen. Also die machen es zum Energiesparen, aber die sind dann eben nicht so weg, komplett runtergefahren, sondern die fahren ihren Kreislauf so, was weiß ich, also die ist auch schon sehr, sehr runtergefahren, also der Puls auf die Hälfte ungefähr, aber die können innerhalb von 1-2 Minuten können die das hochfahren, gerade in Gefahr, also sind die dann ganz schnell wieder aktiv, ne? Aber die fressen auch nichts und trinken nichts, also jetzt zum Beispiel Braunbären oder Schwarzbären. Und die entwickeln zum Beispiel so wie so ein Pfropfen hinten, damit sie nicht auf Toilette gehen, praktisch in ihrem Winterlager, ne? Also, und das wird dann ausgestoßen im Frühjahr, wenn es dann wieder Gras gibt und man anfangen kann zu fressen und das ganze System hochgefahren wird. Aber sehr interessant. Also auch eben wird die machen Winterruhe, wenn es nichts zu fressen gibt. Und in der Arktis gibt's halt im Winter was zu fressen. Also müssen nur die Weibchen, die kleine Jungen haben, ins Winterlager gehen. Und aber die Männchen und die Weibchen, die große Jungen haben, die sind den ganzen Winter im Dunkeln unterwegs und suchen dann auf dem Eis, liegen dann an den Robben, Atemlöchern.
Okay, auch wieder was dazugelernt. Noch ein letztes Mal zurück zum Igel. Anna, du monitorst die, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie viele gibt's denn überhaupt? Oder sind die aktuell gefährdet, die Igel?
Das sind mehrere Fragen. Es ist nicht so einfach, die Igel zu zählen, weil sie sind Wildtiere. Normalerweise, ja, meiden sie den Menschen, wenn man sie jetzt nicht gerade anfüttert. Sie sind nachtaktiv, sie sehen sich sehr ähnlich, selbst wenn man jetzt mal einen Igel gesehen hat und dann eine Stunde später sieht man wieder einen Igel, weiß man jetzt nicht, ist es derselbe oder ist es ein anderer, also zählen ist da nicht so einfach. Dann diese starken Populationsschwankungen, die ich schon erwähnte, es kann mal rauf und mal runter gehen. Das heißt, wenn man die jetzt wirklich zählen möchte, muss man das sehr langfristig machen. Da reicht jetzt nicht nur mal ein Jahr. Und dann ist das schon ein ungeheurer Aufwand. Wir hatten jetzt gerade, es hat gestern beendet, unsere erste große Igel-Zählkampagne. Das war eine große Kampagne, wer es nochmal recherchieren will, Deutschland sucht Igel und Maulwurf mit dem NABU Naturgucker zusammen und der Deutschen Wildtierstiftung. Und die wird jetzt auch wiederholt werden, deutschlandweit, jeden Mai und jeden September. Da kann sich jeder dran beteiligen, damit wir da mal konkrete Zahlen bekommen. Ansonsten gibt es 2 Studien von dem Herrn Müller aus Hessen und dem Herrn Reichhoff aus Bayern. Die haben in den 70er, 80er Jahren angefangen und über mehrere Dekaden tote Straßenigel gezählt. Und die haben eigentlich bewiesen, was viele Studien aus den Nachbarländern auch bewiesen haben, dass es leider mit den Igelzahlen drastisch nach unten geht. Und die Engländer haben das schon so um 2000 herum erkannt, haben dann auch große Kampagnen gestartet für den Igel, um dem zu helfen. Mittlerweile ist er auf der roten Liste der Bundesrepublik Deutschland auf der Vorwarnliste gelandet, was auch schon ein harter Kampf war, weil natürlich die Behörden immer konkrete Zahlen für solche Sachen haben wollen. Aber diese konkreten Zahlen und langfristigen Messungen, die gab es wirklich nur deutschlandweit, nur diese beiden Studien aus Bayern und Hessen und ansonsten nichts. Also gab es immer mal ein, zwei Jahre oder ein paar Anhaltspunkte oder die Igelstation haben dann mal Zahlen auch protokolliert. Ne? Aber das hat bis jetzt wenig, um Leute zu überzeugen, dass das wirklich ein deutschlandweiter Trend ist. Aber in Nachbarländern, ich sage immer so, alle Studien, die gemacht wurden, haben gezeigt, dass die Igelzahlen dramatisch abnehmen und dass, wenn wir da nichts tun, dass auch der Igel irgendwann bei den vom Aussterben bedrohten Arten landet. Auch wenn es das älteste, eins der ältesten Säugetiere der Welt ist.
Okay, wusste ich auch gar nicht, dass das so wirklich so ein altes, also ein Tier ist, was es schon so lange hier bei uns gibt. Wenn das so ist, also ich bin ja auch ein großer Igel-Fan. Mich würde nochmal interessieren, was man denn jetzt machen kann, weil Anne, du hattest ja gesagt, also es ist ja immer so klassisch, irgendwie im Winter oder vor dem Winter soll man irgendwie oder wird manchmal dazu aufgerufen, noch Igel so zu füttern. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Wie ist es das im Sommer, wenn dann jetzt auch der Boden so trocken ist, dass die keine Insekten finden? Also wie kann man da als Gartenbesitzer helfen?
Ist eine große Diskussion. Es gibt ganz viele Igelleute, die mittlerweile durchgängig das Jahr hindurch Igel füttern. Ich als Wildtierbiologin bin da nicht so ganz überzeugt. Ich sage immer, der beste Igelschutz ist der Habitatschutz und die Lebensraumerhaltung, weil dieses Füttern von Wildtieren, einerseits muss man artgerecht füttern, was beim Igel nicht so einfach ist, mit Käferlarven, Regenwürmern und dergleichen. Das ist hochproteinreiche Nahrung. Und wenn man da falsch füttert, kann es bis hin zu Organschäden kommen. Ja, also gerade dieses Trockenfutter, was sich dann im Magen ausdehnt. Andererseits ist es immer ein Herd von Krankheitsausbreitung. Also es werden immer viele Tiere angelockt an so ein Futterstellen. Und dann, wenn da einer Salmonellen hat, dann haben es dann plötzlich alle. Und es hat auch schon dazu beigetragen, dass kleine Populationen aussterben. Ja. Und es macht die Tiere natürlich auch zahmer, ja, so, und fauler. Also irgendwann gewöhnen die sich dann auch ab, selbstständig auf Nahrungssuche zu gehen. Deswegen, ich bin eigentlich ein großer Gegner davon und sage immer, versucht alles Mögliche zu tun, um Nahrungsgrundlage für den Igel zu schaffen und Lebensgrundlage. Eigentlich kann man jedem Tier immer dabei helfen. Also die brauchen drei Dinge, ja, braucht so ein Tier. Das eine ist die Nahrung, das zweite ist Schutz, Lebensstätten, ja, also Nester oder Höhlen oder Baue. Und das dritte ist dann die Reproduktion, sprich, man muss irgendwie zu seinem Reproduktionspartner finden, die Wege dorthin. Und das ist bei Igel also relativ einfach, ja, also Nahrung, alles tun, damit der Boden gut ist, damit es viel Regenwürmer, Insekten, Käferlarven gibt, einheimische Pflanzen, entsiegeln und dergleichen. Keine Pestizide, keine Insektizide. Das ist dann auch toll und bereichernd für viele, viele andere Arten. Bei den Nestern und den Bauten ganz wichtig, Laub liegen lassen. Ohne Laub kann der sich keine Winterschlafnester bauen. Und Hecken, vor allen Dingen große, dichte Hecken stehen lassen und nicht beschneiden, bis auf die Grasnarbe. Der englische Name ist Hedgehog. Ich liebe diesen Namen, weil es heißt Heckenschwein. Und das sagt sehr viel aus. Der braucht wirklich Hecken. Ja, dafür sorgen. Und das dritte dann mit dem Reproduktionspartner und die Wege dahin, also möglichst Gefahren beseitigen. Also, ob das Mähroboter, Rasentrimmer, Laubbläser sind, irgendwelche Pools, wo der reinfallen kann. Da muss man einen beim Brett reinlegen, dann kann der da auch wieder rausklettern. Schächte, Müll, ja, Müll, der rumliegt, wie viel Igel es gibt, die sich in wirklich Plastikbechern verheddern und nicht wieder rauskommen. Und bis hin zu ein Loch im Gartenzaun, ja, dass er auch wirklich überhaupt in den Garten reinkommen kann. Und das sind alles wirklich lebensverbessernde Maßnahmen, denn das Tolle beim Igel ist, er ist ja ein Kleinsäuger, er kann sich eigentlich auch relativ schnell wieder regenerieren, wenn ihm denn die Lebensgrundlagen dafür geschaffen werden. Ja, und füttern ist nicht wirklich eine echte Alternative.
Super, ja, vielen Dank für diese ganzen hilfreichen Tipps. Also weg von den Steingärten sowieso, hin zum naturnahen Garten. Aber gerade auch das mit dem Loch im Gartenzaun, das ist auch super wichtig, weil wenn man irgendwie einen Hund hat oder so, dann ist immer der ganze Garten eingezäunt und dann kommt dann aber auch keiner mehr rein oder raus von außen.
Ja, oder was man da schon mal gehört hat, da sollen keine Kaninchen reinkommen oder keine Füchse. Der Fuchs macht ohnehin über den Zaun drüber hinweg, also der kommt sowieso in den Garten rein. Aber für einen Igel, ja, der braucht halt dieses Loch. Und es gibt da in England ganz tolle Alternativen, wo sogar die Baumärkte nachgerüstet haben. Da kann man sich also im Baumarkt sogar Mauern und Zäune kaufen. Die haben schon ein vorbereitetes Igelloch.
Okay. Ja, das hatten wir eigentlich auch schon besprochen. Dass, also der Lebensraum ist auch, also Lebensraumerhalt ist eigentlich essentiell. Also auch wenn das Klima sich irgendwie erwärmt, der Lebensraum ist erstmal Number One, irgendwie was stimmen muss. Ne? Also jetzt kurz ausgedrückt. Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs und ich möchte euch natürlich unseren beiden Gästen nochmal die Möglichkeit geben, nochmal ein Schlusswort zu sagen. Vielleicht wie wir uns verhalten müssen. Beim Igel haben wir es jetzt ja schon ein bisschen gehört, um in Zukunft die Arten erhalten zu können. Ich weiß nicht, Sibylle, möchtest du anfangen oder möchtest du das Schlusswort sprechen?
Ja, gerne. Also ich finde es immer faszinierend, auch wie die Parallelen, ne? Also was jetzt Anne beschrieben hat, können wir jetzt eins zu eins auch fast für den Braunbären sagen. Also, ne, also füttern ganz schlecht, wissen wir, oder Eisbär auch. Das kommt immer zu Konflikten und auch die Gewöhnung an den Menschen, an die Nähe. Dann Schutzgebiete machen wir ganz genauso auch für Eisbären in der Arktis oder auch diese Ausweisung von sensiblen Gebieten, wo wir denken, dass die am meisten noch in der Erwärmung erhalten bleiben können. Also ganz viele Parallelen, wie wir an diese Sachen von den kleinen Tieren rangehen, an die großen. Und ja, also mein Schlusswort ist also immer noch, also die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben. Wir müssen da wirklich um jedes Zentigrad kämpfen und dann bleiben uns hoffentlich auch kleinere Populationen länger erhalten und wir auch, wo wir dann wieder uns erholen können. Also wie beim Igel, genauso wie beim Eisbär, kann man da nicht einfach das sagen, wir haben es jetzt abgeschrieben. Von daher sind wir jeden Tag wieder da und arbeiten dran, dass es irgendwie weitergeht. Und ich glaube, da gibt's auch gute Beispiele, wo man Erfolg hat. Also wir können das echt machen.
Okay, ja, vielen Dank, Anne und Sibylle, für diesen aufschlussreichen Einblick. Es war wirklich sehr spannend. Ich habe auch viel gelernt und wir sind jetzt da doch eher auf einer positiveren Ebene geendet. Das finde ich auch sehr schön. Also es gibt immer noch wieder Möglichkeiten, Tiere zu schützen oder ihnen irgendwie auch Lebensraum zu bieten. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja,
tschüss.
Ciao.
Tschüss.